Der Tein Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
Moin und herzlich willkommen beim Tein Podcast. In der vergangenen Woche ist das neue Tein Major Release erschienen. Es hört auf den wunderschönen Namen Pino und hat eine ganze Menge Neuigkeiten an Bord. Und die wollen wir in dieser Episode mal etwas genauer kennenlernen. Und mit wem ginge das wohl besser als mit Philipp Schüle, Senior Core Entwickler von Tein? Moin, Phil.
Hallo Tanja, hallo liebe Zuhörer.
So Phil, wer ist Pino?
Pino ist der Sohn eines Bruders eines Kollegen. Also wir sind mittlerweile schon im etwas erweiterten Verwandtschaftskreis angekommen, genau, weil die Tein-Releases werden ja immer nach Kindern von Entwicklern und von Beteiligten und von, ja, von allen, die mit Tein bei der, ja, bei der Entwicklung und bei der Erstellung und zu tun haben, die können Namen von Kindern spenden und dann gibt's irgendwann ein Release mit dem Namen.
Mit anderen Worten, wir brauchen mehr Kinder.
Ja, das auf jeden Fall. Also für nächstes Jahr haben wir sogar schon wieder eins. Also da kam jetzt gerade eine Tochter zur Welt eines Entwicklers und genau, die wird auch nächstes Jahr dann direkt Namensgeberin sein.
Dann gehen wir doch mal ein bisschen die Release-Notes durch. Also das eine war, dass es keine Pakete mehr gibt. Das haben wir ja in der vorherigen Episode schon gut abgehandelt. Dann das nächste ist, die aktuelle Version von PHP, also PHP 8.1, wird versuchsweise unterstützt. Es kommt unter Umständen zu Fehlermeldungen. Was für Fehlermeldungen und was heißt versuchsweise?
Versuchsweise bedeutet, dass prinzipiell alles funktioniert, aber es könnte natürlich sein, dass in der Logdatei an manchen Stellen eine sogenannte Deprecation Warning kommt. Das heißt, das sind Funktionen von PHP, die verwendet werden, die in künftigen Releases komplett deaktiviert werden oder rausgeworfen werden aus dem PHP-Standard. Ja, genau, wenn man sowas merkt, gerne an uns melden, dann gucken wir uns das an. Also genau, das kann immer mal sein, dass in einer von unseren Bibliotheken, die wir verwenden, zum Beispiel sowas drin ist. Also in unserem, in der Kernsoftware von Tein ist, haben wir, glaube ich, alle Deprecations entfernt. Von daher, ja, ist noch ein bisschen ohne Gewehr, aber in unseren Docker-Images, da verwenden wir jetzt noch PHP 8.0, von daher hat man da auf jeden Fall keine Probleme.
Das klingt ja schon mal ein bisschen beruhigender. Dann eine so eine allgemeine Neuerung ist der Passwort-Check. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Also gut, es gab die Passwort-Policy, die gab es schon länger. Also man konnte konfigurieren, wie komplex Passwörter der Benutzer sein sollen. Also zum Beispiel die Anzahl der Sonderzeichen, die Anzahl der Großbuchstaben, die Anzahl der Zahlen, die in einem Passwort vorkommen, die minimale Passwortlänge, sowas kann man da konfigurieren. Und jetzt ist die Neuigkeit, dass wenn man sich anmeldet, dann wird das Passwort geprüft. Und man bekommt eine Nachricht, wenn das Passwort nicht den Mindestanforderungen entspricht und wird dazu aufgefordert, das Passwort auch möglichst zu ändern.
Okay.
Genau, einfach ein Sicherheitsfeature, was so ganz.
Och, ich glaube, das wird vielen Admins einiges an Arbeit abnehmen, weil sie einfach mal checken können, ob die Benutzer dann wirklich auch halbwegs datenschutzfreundlich unterwegs sind.
Genau.
Dann habe ich hier so einen Stichpunkt, der heißt Broadcast Hub. Was versteckt sich denn dahinter?
Der Broadcast Hub ist ein neuer Dienst, den wir auch als Docker-Image anbieten. Das ist einfach so eine Nachrichtenzentrale. Also wenn in Tein irgendwas passiert in der Oberfläche, also wenn eine Benutzerin, ein Benutzer im Browser zum Beispiel einen Kontakt bearbeitet, den abspeichert, dann wird im Hintergrund eine Nachricht an diesen Broadcast Hub gesendet. Also wenn man das, natürlich nur wenn man das möchte, also er wird nicht automatisch an irgendeinen Server von jemandem, den man nicht kennt, irgendwas geschickt. Nee, das ist schon die eigene Infrastruktur, die da gemeint ist. Wird eine Nachricht dahin geschickt und der Broadcast Hub meldet das dann auch den anderen Tein Benutzern diese Änderung und dann aktualisiert sich der Browser direkt für diese Benutzer. Also das ist einfach, man sieht sehr schnell Änderungen von Kollegen, die auch in der gleichen, auf dem gleichen Server arbeiten. Man sieht, wer gerade eine Datei bearbeitet im Dateimanager. Also es ist einfach so ein bisschen mehr User-Feedback. Man merkt, dass man nicht alleine ist auf der Welt. Und Änderungen werden sehr schnell dadurch kommuniziert.
Das klingt schon so ein bisschen nach einer zukunftsweisenden Technik. Wird da weiter dran rumgewerkelt, also noch mehr Funktionen damit ausgestattet?
Davon gehe ich aus. Ich weiß noch nicht genau welche, aber also mit zum Beispiel so eine Art Dashboard, da sind wir ja schon lange am Überlegen, wann wir das mal einbauen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen oder einen kleinen Chat oder sowas. Also da kann man sehr viel jetzt mitmachen und drauf aufsetzen. Die Technik haben wir jetzt und ja, jetzt kann man sich so die Anwendungsfälle noch überlegen.
Okay, von dem haben wir also nicht das letzte Mal was gehört.
Denke ich auch.
Dann kommen wir mal zu den Neuerungen im Admin-Bereich. Da haben wir einmal Benutzereinstellungen ändern. Also der Admin kann jetzt Benutzereinstellungen ändern. Das klingt nach einer sinnvollen Änderung. Was verbirgt sich da genau hinter?
Genau, Benutzereinstellungen, das sind die sogenannten Preferences, so nennen wir sie auf Englisch. Das sind Dinge, die der Benutzer, die Benutzerin für sich selbst einstellen kann, wie zum Beispiel die Anzahl der angezeigten Objekte pro Seite. Also das ist ja der Standard, ist 50 Kontakte auf einer Seite. Dann muss man blättern. Das kann man ja auch auf höhere Werte stellen. Für jede Anwendung in Teilen gibt es da bestimmte Einstellungen, Standard-E-Mail-Account, im Kalender gibt es ganz viele Einstellungen. Und diese Einstellungen, das war früher nur möglich, für sich selbst und für alle zu setzen. Also der Admin hatte schon die Möglichkeit, die für alle zum Beispiel zwingend oder als Standardwert etwas vorzugeben. Und jetzt kann er auch für konkrete Benutzer da Einstellungen vornehmen.
Das heißt, wenn irgendein Benutzer mal wieder irgendwas Komisches eingestellt hat, genau, und sich denkt, das sieht jetzt alles ganz anders aus, dann kann der Admin das ganz schnell wieder heil machen.
Genau, zurücksetzen auf Standardwerte, ja. Genau, das verbirgt sich darunter.
Dann haben wir neue Optionen für E-Mail-Settings. Was für Optionen hat da der Admin jetzt neuerdings?
Genau, im Admin-Bereich gibt es auch diesen Punkt E-Mail-Konten und dort kann der Admin jetzt mittlerweile alle Einstellungen vornehmen für die E-Mail-Konten, die im System hinterlegt sind. Das war in der letzten Version noch ein bisschen rudimentärer. Da konnte man, glaube ich, noch keine Weiterleitung, keine Sieve-Regeln für andere E-Mail-Konten hinterlegen. Das ist jetzt alles möglich. Also jetzt habe ich da den vollen Funktionsumfang für alle E-Mail-Konten, die das System kennt.
Jetzt haben wir so viele oder einige Funktionen, wo der Admin so ein bisschen mehr machen kann. Auf der anderen Seite geben wir jetzt aber auch den Usern die Möglichkeit, die MFA-Verwaltung so ein bisschen zu übernehmen. Ist das eine gute Idee?
Ich denke schon. Man will ja auch nicht jedes Mal den Admin irgendwie fragen, wenn was gemacht werden soll und den ein bisschen entlasten. Die haben ja immer viel zu tun, diese Admins. Von daher denke ich, ist es schon mittlerweile eine ganz gute Sache, dass die Benutzer auch selbst ihre Multifaktor Geräte verwalten können. Natürlich kann es immer mal sein, dass sich jemand aussperrt. Da muss man dann doch wieder zum Admin gehen, aber es sollte ja normalerweise nicht vorkommen. Genau, also die können da ihre Google Authenticator oder welche Möglichkeit man da immer verwendet, YubiKeys, wie auch immer. SMS geht ja auch als Multifaktor, was auch gerne verwendet wird. Ja, können Sie da verwalten, einstellen, können Ihre Telefonnummer hinterlegen und dann geht das los. Also das wird mittlerweile auch empfohlen. Also es gibt jetzt eine Einstellung, die wir, glaube ich, in der Business Edition auch standardmäßig aktiviert haben, dass das beim Login auch nochmal darauf hingewiesen wird, dass falls der der oder die Benutzerin kein Multifaktor hinterlegt hat, dass man das doch bitte tun sollte. Genau. Und dann auch gleich auf den entsprechenden Dialog verwiesen, wo man das tun kann.
Dann kommen wir zu ein paar Kleinigkeiten, die so in Adressbuch und Kalender, E-Mail, Dateimanager dazugekommen sind. Da haben wir zum Beispiel im Adressbuch neue Filteroptionen. Was kann man dann da jetzt wunderschönes filtern?
Es lässt sich jetzt nach Land suchen. vorher konnte man, wenn man sich gut auskannte, konnte man den ISO-Code von dem Land hin reinschreiben. Also zum Beispiel für Deutschland war das DE. Dann hat er alle Kontakte gefunden, die in Deutschland beheimatet sind. Mittlerweile ist das so ein bisschen schöner geworden und man kriegt jetzt eine Auswahl von Ländern. Und man kann auch, man kann auch den Filter umdrehen. Also das war vorher auch, glaube ich, noch nicht möglich, dass man sagen konnte, ich möchte nur Kontakte sehen, die nicht in Deutschland wohnen. Ja, solche Möglichkeiten gibt es ja jetzt bei der Landebene. Und auch bei E-Mail, da haben wir das auch. Da kommt jetzt auch der neue Operator, enthält nicht dazu. Wenn man bestimmte Domains rausfiltern will, zum Beispiel hilft das. Ich will niemandem von web.de was schicken oder sowas. Gibt ja immer mal ausgefallene Suchbedingungen, die man sich da zusammenklicken möchte. Und da sind jetzt noch ein paar dazugekommen.
Gut, dann hat man jetzt die Möglichkeit, auch in Edit-Fenstern, wenn man irgendwie einen Termin anlegt oder so, Adressen zu bearbeiten. Wo kommt das denn jetzt her?
Das ist einfach, um ein paar Klicks zu sparen. Also das hatten wir jetzt öfter gehört von unseren Kundinnen, dass wir einfach, dass da noch ein paar Klicks zu viel sind. Also wenn ich zum Beispiel hier zum Beispiel gibt es jetzt das neue Feature Terminort im Kalender. Da kann man einen Kontakt, der ja auch ein Ort sein kann, kann man verknüpfen mit einem Termin. Und jetzt fällt mir auf, ich habe jetzt hier einen Ort, aber der steht noch nicht im Adressbuch. Was mache ich denn jetzt? Vorher müsste ich erstmal ins Adressbuch zurückgehen, da den Hinzufügen-Knopf finden und dann den Kontakt erzeugen. Und jetzt kann man das einfach direkt aus dem Termin heraus machen. Also da kann ich jetzt einfach auf das Plus klicken und dann kann ich da von dort aus den Kontakt anlegen und dann wird er auch direkt verknüpft und ich muss da sonst nicht mehr viel machen. Das ist so ganz einfach so ein Convenience-Feature, um ein bisschen schneller zu werden beim Arbeiten.
Hat das auch was mit dem Broadcast-Tab zu tun? Weil früher war es ja auch so, dass man, wenn man dann eine neue Adresse angelegt hatte, musste man sein, Terminfenster zum Beispiel erst nochmal neu laden, weil er sonst die Adresse überhaupt noch nicht kannte.
Das weiß ich gar nicht so genau. Habe ich so nicht erlebt. Also bei mir waren die dann eigentlich auch sofort da, wenn ich den angelegt habe. Vielleicht hast du, du musst halt den Filter, also beziehungsweise die Suche nochmal abschicken und dann sollten auch neue Kontakte ohne Broadcast-Hub angezeigt werden.
Oh, vielleicht war ich immer zu schnell.
Ja, das kann sein. Genau, also man muss halt wissen, dass man erstmal nochmal die Suche anpassen muss, weil sonst sucht er einfach nicht neu. Also wenn du dann einfach nur mit der gleichen Suche kommst, dann geht er davon aus, dass das schon gesucht wurde.
Gut, die Neuerung im Kalender mit dem Kontakt als Terminort hast du mir jetzt schon vorweggenommen. Dann gehen wir doch gleich mal zum E-Mail-Modul über. Da haben wir zum Beispiel, jetzt gibt es Tags für E-Mails. Das ist doch schön.
Jetzt kann man sich seine Inbox ganz bunt machen. und die Tags, ist jetzt auch noch neu. Die werden direkt auf dem E-Mail, auf dem IMAP-Server gespeichert. Das heißt, auch wenn andere E-Mail-Clients diese Tags unterstützen, können die dort anzeigen. Und die werden, gehen eben nicht verloren, wenn mal der E-Mail-Cache geleert wird. Ja, und man kann das auch zur Zusammenarbeit benutzen. In gemeinsamen Mail-Konten sehen dann alle Benutzer in diese Tags.
Das ist so. Ja, sonst bei anderen E-Mail-Programmen hat man es ja auch gerne, dass man irgendwie so Priorisierung von E-Mails vornehmen kann. Das kann man da jetzt natürlich auch ganz wunderbar mit diesem Text machen.
Genau, ja.
So, und dann kommen wir zu einem etwas umfassenderen Thema im E-Mail-Modul. Das sind die neuen Ablageoptionen. So hundertprozentig, glaube ich, habe ich es noch nicht verstanden, aber irgendwas hat das mit IMAP zu tun, richtig?
Ja, also das ist ein Feature, was Outlook auch schon länger bietet, und wir wollen ja immer mehr Leute auch von Outlook wegbekommen, und dann haben wir hier wieder eine weitere Argumentationshilfe eingebaut. Hier, das kann Tein doch auch, also du brauchst doch deinen Outlook gar nicht mehr zu verwenden. Und zwar geht es darum, dass viele Leute, also für mich war das auch ein ganz neue Anforderung, die ich mit der muss ich auch erst noch ein bisschen warm werden. Und zwar geht es darum, E-Mails, die ich sende, dass sie nicht in einem Gesendet-Ordner erscheinen sollen oder abgelegt werden sollen, sondern in einem beliebigen anderen Ordner. Also ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich mir einen Unterordner erstellt habe für bestimmte Konversationen oder bestimmte Kontakte, mit denen ich immer wieder mich unterhalte per E-Mail, dann kann ich diese E-Mails, also auch meine eigenen gesendeten E-Mails, in diesem Ordner abspeichern. Und das kann ich dann eben so einstellen, dass es automatisch passiert. Also ich muss dann gar nicht mehr drauf achten, sondern ich kann das einmal festlegen und dann werden die immer in diesem anderen Ordner gespeichert. Also das heißt, sozusagen der Ordner, der Ursprungsmail wird da verwendet. Genau, und dann, kam das auch schon in der Version vorher. Also ich, mittlerweile können ja E-Mails an allen möglichen Orten innerhalb von Teilen abgelegt werden. Also die Speichermöglichkeiten im Dateimanager oder bei Kontakten oder bei beliebigen Datentypen, die hatten wir auch schon länger eingebaut. Genau, aber hier geht es jetzt tatsächlich um die Ablage auf dem IMAP-Server. Da hat man jetzt noch mehr Möglichkeiten, die zu konfigurieren pro E-Mail-Account, wo die dann abgelegt werden sollen.
Wir halten also fest, wir sind einfach Outlook-freundlich.
Genau.
Also zumindest so freundlich, dass wir sie ablösen wollen.
Richtig.
Gut, dann haben wir noch so ein bisschen was mit Anhängen zu tun hat. Also einmal die Vorschau von Anhängen ist jetzt in E-Mails möglich und auch Anhänge dann direkt in OnlyOffice zu öffnen. Das klingt praktisch.
Ja, es sind auch beides sehr, sehr nette Sachen. Also Anhänge in OnlyOffice, ja, ist auch mal ganz schön, direkt die Excel-Datei sich anzeigen zu können, ohne dass man sie jetzt erstmal irgendwo abgelegt hat. Man kann sie auch direkt bearbeiten und dann zum Beispiel mit Speichern unter oder Kopie speichern, kann man die dann woanders nochmal hinspeichern. Ja, genau. Und das Gleiche ist dann eben die Vorschau, mit der man sich direkt eine Bilddatei oder beliebige Dateien, also mittlerweile werden ja auch Sounddateien unterstützt. Also wenn mir jemand eine MP3-Datei oder sowas schickt, dann kann ich mir die auch direkt aus dem E-Mail-Programm anhören. Habe ich, glaube ich, wieder was vorweggenommen, aber.
Ein bisschen. Aber das ist ganz gut. Also eigentlich die Neuerungen im Dateimanager, die haben wir jetzt auch schon so ein bisschen abgearbeitet. Nämlich, es gibt tatsächlich neue Dateiformate halt für die Vorschaufunktionen. Ich habe das schon ausprobiert, kann ich schon mal sagen. Sounddateien funktionieren ganz wunderbar. Zum Beispiel, wenn man eine Episode des Time-Podcasts im Dateimanager ablegt, dann kann man einfach den Systemlink an andere User verschicken und die können sich das dann da direkt anhören, ohne dass sie irgendwas runterladen müssen. Das finde ich sehr praktisch. Und was halt auch noch jetzt neu ist im Dateimanager, das ist halt auch wieder dieser Broadcast-Tab, dass man sehen kann, wenn ein anderer User gerade an abgelegten Dateien arbeitet. Das finde ich auch ganz nett. Dann fühlt man sich nicht so einsam.
Genau, Videos hattest du auch gesagt, oder? Bei der Vorschaufunktion. Ja, weil das ist natürlich auch, Videodateien sind ja oft sehr groß und da will man ja nicht ständig sich hunderte von Megabytes auf den eigenen Rechner runterladen, um mal ein kurzes Urlaubsvideo vom Kollegen anzuschauen, sondern da kann man sich jetzt auch direkt im Browser sich das auch abspielen.
Ja, sehr praktisch. Dann kommen wir mal zu den etwas größeren Anpassungen. Zum Beispiel ist eine ganze Menge in der Sales-Anwendung passiert. Was Welche Punkte findest du denn da am spannendsten, sagen wir es mal so?
Ja, damit kann man, glaube ich, einen eigenen Podcast füllen. Das ist schon, da hat sich sehr viel getan. Also vor allem dieser Lebenszyklus von Dokumenten. Das heißt, damit meine ich vom Angebot zur Angebotserstellung und über Lieferung und Rechnung kann man so den kompletten Lebenszyklus einmal durchgehen, wird jetzt abgedeckt im Sales-Modul. Produkte sind sehr viel komplexer geworden. Ja, also mittlerweile ist das, kommt das alles schon sehr nah dran an so einen guten Workflow, den man braucht, um eben Leuten Geld abzuknöpfen, indem man schöne Produkte verkauft oder Dienstleistungen. Genau, also da bin ich auch schon sehr gespannt, wie da so die Rückmeldung kommt von den NutzerInnen und wie das so aufgenommen wird. Genau, wir haben es selbst noch nicht so im Einsatz. Wir sind noch auf einer älteren Version und müssen uns jetzt noch über die Migration Gedanken machen, wie wir da hinkommen. Aber das ist auf jeden Fall schon ein guter Weg.
Das sind ja auch wirklich eine ganze Menge Prozesse, die so im allgemeinen Sales-Leben anfallen, da auch wirklich gut abgebildet worden. Mhm. Also es ist schon sehr komplex geworden.
Genau, also auch ganz wichtig ist so die automatische Erstellung dann der endgültigen Rechnung. Das konnte Tyne ja bisher auch noch nicht, aber jetzt kann man ein Template hinterlegen und dann werden da eben alle Rechnungspositionen dann ordentlich eingetragen. Ja, das ist schon, macht das Leben schon wesentlich einfacher, wenn man damit arbeitet.
Ihr merkt, wir sind jetzt so wirklich in dem Bereich, wo Tyne einfach deutlich mehr kann als eine normale Standard-Groupware. Das gilt natürlich auch für Human Resources und Zeiterfassung. Also gerade die Zeiterfassung auch in Zusammenarbeit eben mit der Human Resources-Anwendung ist ja auch jetzt immer aktueller, dadurch, dass es eine gewisse Rechtsprechung gibt, dass Vollarbeitszeit erfasst werden muss von Angestellten und so weiter. Was für Neuerungen haben wir denn da?
So als erstes springt ja das neue Icon von der Zeiterfassung, also von der Stoppuhr ins Auge. Das wird immer eingeblendet, egal wo man sich befindet in Tyne. Also gleich nach dem Einloggen kann man da zum Beispiel draufklicken und sich sozusagen einstempeln und kann da seine Arbeitszeit erfassen. Das ist so und eigentlich ein sehr, sehr nettes Feature. Hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon in einem der letzten Podcasts kurz angerissen.
Ich mag das auch sehr.
Ja, genau, das ist ganz schön. Wird alles automatisch berechnet und ein Stundenzettel angelegt, alles erfasst. Man kann eine Pause einlegen, das wird dann auch protokolliert und dann später eben die Zeit wieder oder die Arbeit wieder aufnehmen. Genau, dann kann man sich jetzt auch die, gibt es jetzt eine Verknüpfung in die Arbeitszeiterfassung, in das Human Resources Modul. Da hat sich auch eine ganze Menge getan. Also da werden jetzt automatisch Arbeitszeitberichte angelegt für die Mitarbeiter. Und ja, was auch ganz schön ist, dass man auch die Abwesenheitsplanung im Zugriff hat. Also auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kann jetzt direkt Urlaube sehen, Urlaube auch beantragen, Krankheit vermutlich auch. Aber ja gut, das weiß ich nicht so ganz genau, wer da jetzt welche Aktionen durchführen kann. Das kann im Zweifel, kann das auch nochmal eingestellt werden, wer da jetzt was machen darf. Aber es taucht auf jeden Fall in der Zeiterfassung jetzt auch mit auf. Also da gibt es jetzt so eine Überschneidung zum Human Resources Modul, die auf jeden Fall Sinn macht. Genau.
Und ja, auch in der Human Resources gibt es dann ja auch jetzt diese Erweiterung der Abwesenheitsplanung, wo man dann verschiedene Gründe auch angeben kann. Ne? Ob man jetzt irgendwie auf Dienstreise ist, ob man tatsächlich Urlaub hat, ob man krank ist und so weiter. Mhm. Und das ist ja auch dann mit entsprechenden Rechten versehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Nicht, dass jetzt jeder Kollege sehen kann, dass ich gerade krank bin, sondern...
Genau, und das wird dann an den Abteilungen festgemacht. Die sind jetzt auch neu dazugekommen in den Human Resources. Innerhalb einer Abteilung kann eben definiert werden, wer welche Rechte hat, wer was machen kann. Genau, und man kann sich eben auch alle Abwesenheiten aller Mitarbeiter auf einen Blick anzeigen lassen, was auch so ganz schön ist, um einfach mal zu sehen, wann wird's eng, wann ist niemand da, so, oder wann ist noch die Möglichkeit gegeben, dass noch mehr Leute Urlaub machen können. Ja, oder wo muss man ein bisschen aufpassen.
So, und dann kommen wir zu meinem Lieblingsmodul. Wir haben ein Zombie-Modul, das finde ich so schön.
Ja, die Projekte sind wieder da.
Wir müssen dazu sagen, sie waren quasi schon begraben und jetzt wurden sie wiederbelebt. Also unsere kleinen Zombies.
Ja, stimmt.
Was ist denn da jetzt dazugekommen?
Die Projekte waren ja früher wirklich sehr rudimentär. Ich glaube, man konnte gerade mal einen Titel setzen und Projektteilnehmer definieren. Mittlerweile geht ein bisschen mehr. Also jetzt gibt es auch einen Status. Es gibt einen Start und ein Ende. Es gibt eine Projektart, ein Projekttyp. Also da kann man so ein bisschen genauer definieren, um was für eine Art von Projekt es sich handelt. Und nicht zuletzt die Aufgaben sind dazu gekommen. Also ich kann jetzt für ein Projekt auch Aufgaben definieren. Ähnlich wie im CRM-Modul, also wer schon mal mit den Leads gearbeitet hat im CRM-Modul, da konnte man ja auch sehr viele Verknüpfungen herstellen. So ein bisschen ähnlich ist jetzt das Projekte-Modul geworden. Also da kann man jetzt auch wirklich mehr machen. Man kann die Rollen der Projektteilnehmenden kann man definieren, Aufgaben reinholen. Ja, also da gibt's jetzt schon ein bisschen größere Möglichkeiten mitzuarbeiten und ein bisschen mehr Features, sodass wir dachten, ja, das macht schon Sinn, das wieder mit reinzunehmen und ja, das nochmal weiterzuentwickeln.
So, damit sind wir eigentlich so die Release Notes durch. Das ist ja wirklich eine ganze Menge. Also wir haben ja jetzt gerade so im Sales-Bereich und in den Human Resources und so weiter haben wir jetzt ja nicht auch gar nicht alles aufgezählt, was da gemacht wurde. Sag mal, für die neue Version 2023.11, was haben wir da schon außer einem Namen? Weißt du da schon irgendwas, was wo du schon mal so ein bisschen schmackhaft machen kannst?
Ja, also wir werden auf jeden Fall, da sind wir gerade am Konzept erstellen, das Adressbuch, also vor allem den Kontaktdialog einmal überarbeiten. Das ist wirklich ein sehr alter Dialog, der hat sich kaum verändert in den letzten 10 Jahren. Da müssen wir ran. Da sind vor allem zu nennen die Adresstypen. Also momentan sind eben nur 2 Adresstypen pro Kontakt möglich, also geschäftliche und private Adressen. Und das ist einfach viel zu starr. Mittlerweile brauchen wir einfach mehr Möglichkeiten, da verschiedene Adresstypen zu verwenden. Auch E-Mail-Adressen, Telefonnummern. Also wer braucht schon noch eine Faxnummer? Also da sind Sachen, die man einfach wegwerfen kann und beziehungsweise ja, manche arbeiten vielleicht mit Fax. Also das, was muss man eben konfigurieren können? Welche Typen sind möglich? Und ja, Social Media Kontaktadressen, sowas fehlt halt komplett. Also das musste man sich über Zusatzfelder reinholen. Genau, da sind wir gerade am Überlegen, wie wir das alles moderner machen und genau den Dialog aufräumen, entschlacken, gucken, was ist da, was wird gebraucht, was ja, wie verändern wir das? Also ich denke mal, das wird jetzt in den nächsten Monaten kommen. Also wer da schon mal reinschnuppern will, kann auch immer die Alpha bzw. Beta-Version der 2023 auch schon mal ausprobieren. Genau. Laden wir auch immer hoch, erstellen da Images. Von daher, genau, mehr fällt mir gerade nicht ein. Also da kommt bestimmt noch eine ganze Menge weiteres.
Ja, aber so, gerade mal so eine große Änderung am so einem zentralen Modul wie ja. Dem Adressbuch, das ist ja schon mal ein schöner Spoiler.
Ja, okay.
Damit sind wir dann auch tatsächlich schon am Ende dieser Episode des Time Podcasts angelangt. Kurz vorm Jahreswechsel geben wir dann nochmal eine weitere Episode raus, also am 28. Dezember, das ist der vierte Mittwoch des Monats. Bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören, lasst uns gerne eine Bewertung bei eurem bevorzugten Podcast-Portal da und gebt uns Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.